Im Propheten Hesekiel heißt es, man konnte es vorhin schon lesen, in Vers 7, im Kapitel 37, Vers 26, und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen, und dieser Bund soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Diese Rede hält der Prophet Hesekiel als eine große Schau in die Zukunft, etwa 600 Jahre vor Christus. Und er sagt es einem Volk, das exiliert war, dass sie waren weg von zu Hause, die waren weg. Die mussten irgendwo an den Wassern zu Babylon sein, und es ist sprichwörtlich geworden, dass sie dort waren und weinten, weil sie alles verloren hatten, ihre Heimat verloren hatten, ihre staatliche Souveränität, ihre Identität und, was das Allerschlimmste war, der Tempel war zerstört und damit war Gott nicht mehr in ihrer Mitte, so dachten sie zumindest. Und die Heilsbotschaften dieser Exilszeit zielen alle darauf hin, dass die Leute lernen müssen, egal wie die Situation ist, Gott geht mit. Man dachte ja, der wohnt im Tempel irgendwo, und jetzt, wo der Tempel weg ist, ist mit dem Zentrum des Heiligtums alles weg. Und sie fühlten sich schuldig, Menschen fühlen sich gerne schuldig, übrigens auch in Konflikten. Konflikte entstehen ja, das ist ja immer ganz einfach, Konflikte entstehen ja ganz einfach. Ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung und die sind nicht gleich. Und dann haben wir einen Konflikt. Das geht ratzfatz und so. Das ist auch gar nicht das Problem, denn wo mehrere Menschen zusammenkommen, da hat man unterschiedliche Ansichten. Und uns Baptisten sagt man das ja gar schon nach, dass die Wiederkunft des Herrn dann passieren wird, wenn alle Baptisten sich einig sind. Es kann dauern, das kann dauern. Weil wir haben ja alle unseren eigenen Kopf, und das Priestertum aller Gläubigen, oder man könnte ja sagen, die Religionsfreiheit, die uns ja zu eigen ist, die führt eben man auch dazu, dass wir alle unseren eigenen Kopf haben. Und dann denken wir uns unseren Teil und dann wollen wir auch unsere Meinung und so weiter. Und da sind wir gerne bereit, auch über Leichen zu gehen, ganz fromm. Und das ist, glaube ich, das Hässliche auch daran. Ich will das schon sagen. Das Hässliche oder das andere, was oft so in Wirtschaftsbezügen ist, ich muss oft so als Mediator arbeiten, schlussendlich wird da um Geld gekeilt, nichts anderes. Das kriegst du irgendwann auseinandergerechnet und dann ist gut. Dann sind sie alle zufrieden, die eine Seite ist zufrieden, die andere Seite ist auch zufrieden und ich schreibe die Rechnung. Es ist alles gut, es ist alles gut. Es funktioniert und mir kommt immer irgendwie auch hin. In der Gemeinde ist das oft anders, weil da beruft man sich dann noch auf eine höhere Vernunft. Und dann steht ja auch in meiner Bibel oder ich habe eine Überzeugung. Und wenn man einen in der Gemeinde beleidigt, ist das Allerschlimmste. Und dann sind wir nachtragend. Was wir immer übersehen ist, dass das Nachtragen, die Last des Nachtragens, der trägt, der nachträgt. Nicht derjenige, dem wir etwas nachtragen. Ein großes Problem. Was hat das mit Hesekiel zu tun? Na, die hatten auch Konflikte untereinander. Die haben sich gezankt gegenseitig, weil sie gesagt haben, du bist schuld und hättest du mal gehört und damals und hätte man mal auf mich gehört und so, dann wäre der Konflikt nicht entstanden. Und jetzt kommt der Bund des Friedens. Shalom. Ihr sollt heil werden, heißt das. Heil werden in ihren Konflikten, in euren Konflikten, in euren Situationen, in denen ihr seid. Ihr sollt endlich zu euch finden und zum Wesentlichen finden. Gott geht mit. Kapiert es doch endlich mal. Und dieser Bund, den hatten die ja schon mal erlebt. Damals mit dem goldenen Kalb ging es schief, dann gab es so andere Stellen, da funktionierte das auch nicht. Den Bund gab es ja schon mehrfach. Jetzt kriegt er ein neues Prädikat, ewig. Dieser Bund soll ewig sein und er soll weiter gelten. Und ewig ist ziemlich unendlich. Das geht relativ weit. Es geht sogar weiter als alle menschliche Vernunft und alles das, was wir sehen und denken und fühlen können. Dieser Bund des Friedens richtet sich aber auch an alle. Und ich finde, das ist ein bemerkenswertes in diesem Text, wenn man ihn im weiteren Zusammenhang liest, dass es für alle da ist, für die Freunde und für die anderen auch. Der Theologe Karl Barth wurde einmal gefragt von einer Frau, Herr Professor, werden wir im Himmel alle unsere Lieben wiedersehen? Und er sagte, ja, unsere Lieben, ja, aber die anderen auch. Wir können es ganz schwer ertragen, dass andere so anders sind als wir. Und dass es vielleicht nochmal eine andere Sichtweise gibt oder dass man ein anderes Empfinden hat und gegen Emotionen ist kein Kraut gewachsen. Und dann stehen wir da und dann versuchen wir uns in irgendeiner Form ja auseinander zu dividieren. Aber da gibt es einen Bund, ein Band, ein Zusammenschluss, etwas, das uns zusammenbringt. Und in der Mitte steht der Friede, Shalom. Ich sagte es, du sollst heil werden, heißt das. Und dieser Bund schließt alle mit ein, nicht nur damals, sondern heute auch. Bei uns in Schöneberg im Hof so steht ein großes Kreuz. So aus Stahl und so, ist abends schön beleuchtet und so, sieht man weit. Unsere jungen Leute haben eine aufgeblasene Schwimmweste daran gehängt an einen dieser Flügel und erklären auch warum. Das Kreuz für die, die elendig im Mittelmeer absaufen. Das ist ein Ärgernis. Neulich kam eine Frau nach dem Gottesdienst zu mir. Ich nehme jetzt mal nicht die Originalsprache, nur den Inhalt. Also wann kommt dieses Ding da weg? Das ärgert mich. Dann habe ich gesagt, du zitierst gerade Paulus. Sagst du, wieso? Ja, das Kreuz ist ein Ärgernis. Steht schon in der Bibel, steht schon da drin. Und dass du dich darüber ärgerst, ist genau der Effekt, den wir erreichen wollten. Es ist genau richtig. Ja, aber die jungen Leute können doch nicht machen, was sie wollen. Nein, sie machen doch nicht, was sie wollen. Sondern sie machen das, was Gott will, nämlich Gott will Friede. Und das tun sie. Und das tun sie in der Situation. Ja, ist ein Skandal, dass da eine Schwimmweste baumelt. Aber ich sage, wenn du mal guckst, unten haben die ein Schild hingebaut, da haben sie das erklärt, was das Ganze ist. Und die denken darüber nach, ob sie demnächst nicht noch mehr Sachen daran hängen sollen. Und die denken auch darüber nach, ob man nicht unten mal so eine Kiste hinbaut, wo Leute ihre Sachen hinbringen können, alle zum Kreuz, so ganz symbolisch. Und vielleicht brauchen wir das in unserer Zeit auch wieder, dass wir Orte schaffen, an denen wir uns symbolisch verankern können, weil wir uns ja so auseinanderdividieren, so vereinzeln, Individualisierung, sagen die Menschen. Und jeder macht seins und jede macht ihrs und wir finden kaum noch zusammen. Aber unterm Kreuz können wir. Denn das Kreuz ist das große Zeichen des Bundes, des Friedens, den Gott mit uns geschlossen hat. Ein bisschen später, ja. Aber Hesekiel sieht es schon. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, wie weit die Propheten tatsächlich geguckt haben. Aber ich vermute so für sich und ihre Situation schon. Vielleicht auch noch für ihre Kinder und Enkelkinder, weil da geht es mir so wie den Propheten, so weit kann ich gucken. Alles, was danach kommt, ist irgendwie ein bisschen verschwommen, aber ich kann es mir denken. Und weil der Ewige es sagt, will ich mich auch gerne auf die Ewigkeitsperspektive einlassen und überlegen, wo führt das Ganze hin? Es ist ein Bund des Friedens für alle. Und es ist allerhöchste Zeit, dass wir Christen zunächst uns gegenseitig eine Friedenshand reichen. Meine Zeit, was können wir uns alles vorrechnen? Was können wir uns alles vorwerfen? Und dann sind wir sauer bis zur nächsten Steinzeit. Und dann regen wir uns auf und dann machen wir eine Bambule und wir sind im guten Recht. Das gute Recht zählt bei uns oft mehr als das Evangelium. Aber das Evangelium zählt, redet von der Versöhnung der Menschen. Und wenn es um einen Bund des Friedens geht, dann wird es allerhöchste Zeit, dass wir aufeinander zugehen. Ein Bruder kam ganz aufgeregt am letzten Sonntag zu mir und sagt, hast du gehört, die bauen jetzt in der Mitte eine Kirche für den einen Gott. Ja, toll finde ich das, habe ich gesagt. Was, du findest das toll? Ja, das ist das Bekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr ist der eine. Da. So. Und Paulus hatte das ja auch schon mal. Da war zwar keine Kirche, sondern ein Stein, aber das gab es auch. Also der eine Gott, kein Thema sein. Ja, aber die Muslimen. Ich sage, was hast du mit den Muslimen denn zu tun? Glaubst du an den einen Gott? Ja, aber die Muslimen. Ich sage, bin ich derjenige, der darüber zu entscheiden hat, ob es da noch mehrere Götter gibt? Ich glaube nur an den einen. Und mir ist ziemlich egal, ob andere anderes vor Augen haben. Ich glaube an den einen. Das ist doch das Entscheidende. Woran glaubst du? An den einen Gott. Ja, aber die Muslimen, ja, red mit den Muslimen, red mit ihnen darüber. Und wenn das Ganze zur Begegnung führt, dann ist es doch super. Und vielleicht stellst du ja nachher noch was fest. Wer gibt uns denn die Sachen in der Hand zu beurteilen, wie das so ist oder so ist? Immer da, wo wir Christen uns aufgeschwungen haben, über den Glauben anderer zu urteilen, haben wir Scheiterhaufen aufgebaut. Heute brennen sie nicht mehr so lichterloh äußerlich, aber dafür umso mehr innerlich. Der Bund des Friedens schließt uns zusammen und er fordert uns auf, uns gegenseitig die Hand zu reichen. Und es ist allerhöchste Zeit. Denn an den Gräbern ist es nicht mehr möglich. Das Zweite, was in diesem Text auch im weiteren Zusammenhang steht, ist, dass der Frieden auch in Ordnung fällt. Frieden und Anarchie passen nicht zusammen. Ordnung, da reagieren wir Deutschen ja immer komisch auf dieses Wort Ordnung. Ja, da sehen wir sofort Geschwindigkeitsbegrenzung und sowas. Und kriegen wir jetzt die 130 auf der Autobahn oder nicht oder so. Mit Ordnung haben wir es ganz schwer. Und vor allen Dingen, wenn einer falsch parkt, da verstehen wir keinen Spaß. Und so. Und es gibt ja auch noch so andere Sachen, wo Ordnung muss sein. So, das ist so ein deutscher Satz, der geht uns gut von den Lippen runter. Ordnung ist aber zunächst nicht ein sklavisches Gesetz. sondern es ist ein Raum zur Freiheit. Es ist ein Raum zur Freiheit. Und der Raum ist die Ordnung, der Raum, in dem ich mich bewegen kann. Der kann sich verändern, die Grenzen können sich verschieben, aber es ist ein Raum, in dem ich mich bewege. Das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch fürs Gesetz, heißt es irgendwo. Und genauso ist es mit dem Frieden auch. Der Frieden ist in einer Ambivalenz zwischen Freiheit und Rücksichtnahme, zwischen Großzügigkeit und Treue, zwischen Hoffnung und Sorgfalt. Und das in eine Ambivalenz gestellt, in der wir gut leben können. Ordnungen sind nicht dazu da, dass wir uns gegenseitig Paragraphen um die Ohren hauen, sondern die Ordnung des Friedens ist, dass wir uns gegenseitig Leben ermöglichen und dass wir Raum schaffen. Wenn man Präsident ist, es ist eine große Last und so, ja, stimmt nicht, ist gelogen. Es ist eine große Freude und man darf dann auch zum World Council gehören, des Weltbundes. Das ist so, da treffen sich immer so 300 bis 400 Leute einmal im Jahr, sind immer die gleichen, treffen sich aber an unterschiedlichen Orten der Welt. Das ist ganz nett, so, man reist so rum. 2015 waren wir in Vancouver. Und das war gerade so, als die Flüchtlingswelle so auf dem Höhepunkt so lief und so weiter. Und hier in Deutschland so die ersten Dissonanzen da auftauchten. Und während wir da so sitzen, geht ein älterer Amerikaner ans Mikrofon und sagt, Geschwister, was wir heute hier in dieser Welt erleben, ist einzigartig. Die Deutschen, die den Krieg über die Welt gebracht haben, zeigen uns heute, wie man mit flüchtenden Menschen umgeht. Christoph Stieber und ich saßen da und haben es ein bisschen kleiner gemacht, weil das war zu viel, was da so ankam, auch an Emotionen. Aber da habe ich gesagt, guck mal, wie anders das wahrgenommen wird. Und als wir dann hinterher standen und ich gesagt habe, naja, wir haben auch so ein paar Rechtsradikale und die machen so Bambule, da haben alle anderen laut gelacht und haben gesagt, was meint ihr, was wir haben? Was denkt ihr denn? Wir können uns ganz schnell fokussieren auf all das Elend dieser Welt und finden ganz schnell viel raus, was nicht in Ordnung ist. Aber unser Hirn kann nicht aussagen, nicht verarbeiten. Test, wir denken jetzt mal alle nicht an Blau. Sondern wir können positive Aussagen verarbeiten. Und wenn wir etwas in dieser Welt verändern wollen, dann geht es nicht, dass wir ständig den Finger auf all diese Stellen richten, die nicht in Ordnung sind. Unser Hirn kann damit nichts anfangen. Es führt uns nicht zur Handlung, sondern Handlung kriegen wir dann hin, wenn wir anfangen. Und da hat der Bundespräsident vollkommen recht. Wir brauchen couragierte Leute. Wir brauchen einzelne Leute. Und weil wir so vereinzelt sind, und das fand ich ganz interessant in der Rede des Bundespräsidenten, zielt er auch auf den Einzelnen. Und der Einzelne fängt an. Natürlich sind die großen Themen da. Natürlich ist die große Herausforderung mit der verändernden Umwelt da. Vor 30 Jahren gab es die Ökumenische Konferenz in Dresden, noch vor der Wende. Es gab einen Brief, den die damaligen Leute an die Kinder geschrieben haben. Der ist 30 Jahre alt. Wenn ihr ihn lest, denkt ihr, der ist gestern geschrieben worden. Das ist an Fridays for Future gerichtet. Nein, ist 30 Jahre alt. Was haben wir in den letzten 30 Jahren gemacht? Vor 200 Jahren hat Humboldt von der Erderwärmung geredet, dass sie kommen wird und dass man Rücksicht darauf nehmen muss. Was haben wir die letzten 200 Jahre gemacht? Wir haben uns eingelassen auf einen Glaubenssatz. Und dieser Glaubenssatz heißt Wachstum. Wachstum. Es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Der Bundestagspräsident sagt, wir werden alle verzichten müssen in seiner Ansprache. Und das wird passieren. Und da ist das Geheule auf einmal groß. Aber warum? Warum? Es geht ja nicht darum, dass wir uns nichts mehr gönnen, aber vielleicht nur noch alle 2 Jahre in Urlaub fliegen. Oder vielleicht auch die Heizung einen Grad runterstellen. Oder vielleicht tatsächlich Müll trennen. Und beim nächsten Auto mal überlegen, was für einen Antrieb man wählt. Und so weiter und so fort. Kann ja alles so sein. Das sind die kleinen Geschichten, die aber eine Veränderung auch beibringen können. Und dann fängt es beim Einzelnen an. Und dann gibt es Zeichen der Versöhnung zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, zwischen Armen und Reichen und so weiter. Ich habe immer noch den Reflex in mir, aber ich kann ihn mittlerweile unterdrücken, wenn ich jemanden sehe, der rein äußerlich nicht unbedingt eine deutsche Sozialisation haben kann, zu fragen, Wo bist du denn geboren? Meistens sind die in Deutschland geboren. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass es einfach sich ein bisschen verändert, diese Welt. Und wenn nicht, wenn wir Christen sind, diejenigen, die darin anfangen und loslegen und machen und tun und unsere Türen aufmachen und uns einladen lassen in unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Sprachen und vieles andere mehr. Ja, der Frieden fällt in eine Ordnung und diese Ordnung ist die Ordnung Gottes und die ist variabel. Die ist nicht sklavisch eng, sondern die ist ausdehnbar, die ist erweiterbar, die ist vielfältig und schließt letzten Endes alle mit ein. Und das Letzte, der Friede wird in dieser Welt immer ein Fragment bleiben. Der vollständige Friede ist nicht da und wahrscheinlich werden wir ihn nicht kriegen. Es wird immer, solange wir leben in dieser Welt, einen Frieden geben, der Lücken hat, der aufreißt. Aber dafür sind doch wir als Gemeinden da. Das ist doch unsere Aufgabe, an den Flicken dieses Friedens für Frieden zu sorgen, Friedensstifterinnen und Friedensstifter zu sein, Menschen zu sein, die das verkünden, was sie mit der Weihnachtsbotschaft gehört haben und Friede auf Erden. Und es wird den Hirten gesagt, die hatten übrigens keine verwandtschaftliche Beziehung zu denen an der Krippe. Die kannten die überhaupt nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie diese Magier, also steht zumindest im Griechischen, dass es Magier waren, die davon irgendwie, es steht auch nicht drei da, sondern es steht eine Reihe. Also wir kommen immer auf die drei wegen der drei Geschenke oder so, aber es war eine Reihe von Magier. Und die kamen einfach, Sternegucker. Und ich frage mich die ganze Zeit, in welcher Sprache würden die sich unterhalten haben? Wahrscheinlich gar nicht. Sondern die äußeren Zeichen der Liebe und der Zuwendung und der Hinwendung haben vollkommen gereicht. Und wenn es damals im Stall in der Krippe gereicht hat, dann reicht es heute auch. Freundliche Zuwendung. Ja, das Leben ist viel härter, das kriegst du mit Freundlichkeit nicht weg. Doch. Hat schon mal probiert? Es gibt so eine Reflexe. Habt ihr schon mal jemandem zugelächelt? Haben die euch irgendeinen Finger gezeigt oder einen Vogel oder so? Nee, die haben zurückgelächelt. Irgendeine Freundlichkeit irgendeinem Menschen gesagt und der hat gesagt, du hast ja nicht mehr alle, hast du nicht die Welt gesehen, wie schrecklich die ist? Und dann werden sie freundlich. Ich muss ja ganz oft in Hotels übernachten und ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, mich beim Personal immer persönlich zu bedanken. Ich erwische nicht immer alle, das wäre ein bisschen komisch, aber ich mache das. Und es ist immer irgendwie nett, es ist immer irgendwie freundlich und es ist immer zugewandt und es ist gar nicht schwer und es kostet mich nichts, sondern einfach nur freundlich zu sein. Und wer weiß, was für eine Wirkung daraus entsteht. Ja, es ist alles sehr seicht, wir müssen harte Wahrheiten haben, aber mit harten Wahrheiten können wir nichts anfangen, sondern wir fangen mit den weichen Wahrheiten an. Und die weiche Wahrheit ist, dass Gott sich zum Kind gemacht hat. Der hat seine Position verlassen. In Knechtsgestalt, heißt es im Philipperbrief, und ist gekommen. Warum? Damit Frieden werde. Friede zwischen Gott und mir. Und wenn ich nur einen Augenblick den Frieden zwischen Gott und mir in Anspruch nehme, dann kann ich nichts anderes als ein Friedensbringer und eine Friedensbringerin in dieser Welt sein. Dann kann ich nicht anders. Und dann, als Letztes, dann schließt sich der Kreis. Und dann ist es vielleicht an der Zeit, aufeinander zuzugehen. Es gehört ja zum Frieden noch etwas anderes mit dazu, dass ich die andere und den anderen, so wie sie sind, respektiere. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, heißt es in den 10 Geboten, und meint aber auch uns untereinander. Zwingt euch nicht in irgendwelche Rollen hinein, sondern akzeptiert euch gegenseitig, so wie ihr seid. Und wenn man mal hinguckt, dann sind das schon alles tolle Gestalten, die man da so sieht. Einzigartig. Es gibt an jedem Menschen irgendetwas, was mir nicht gefällt. Ich weiß nicht, wie es euch mit mir geht, so. Aber wenn man genauer hinguckt, dann gibt es an jedem Menschen etwas, das schön ist, das einzigartig ist. Und in dieser Schönheit denke ich noch etwas anderes, nämlich den Hinweis auf den Lob und die Ehre Gottes. Der ist der Friedensstifter, der ist der Souverän, der ist der, der diesen Frieden in seiner Hand hält und der uns immer wieder ermahnt, das zu tun, was er uns in seinen Sohn Jesus Christus zu Weihnachten gezeigt hat. Einander zu lieben, einander zu ehren, einander die Treue zu halten und miteinander in dieser Welt Gemeinde bauen und offen zu sein für andere und dem Frieden eine große Gestalt zu geben. Gott segne euch an diesem Weihnachtstag und möge von ihm ein Glanz ausgehen. Der Chanukka-Leuchter schallt und er geht weiter und das große Fest, das größte Fest der Juden mit dem Tempel und alles das, was in Gedanken mit dazugehört, ist unser Weihnachtsfest, ist unser Lichterfest. Und deswegen stellen wir Kerzen auf und wir tun es, weil dieses Licht der Liebe Gottes leuchten soll in dieser Welt. Amen.